Ja, wir wollen heute ein bisschen ins Alte Testament hineinschauen. Und zwar möchte ich mit euch einen Text aus dem ersten Buch Samuel durchgehen. Ja, ich möchte euch auch sehr gerne einladen, mitzulesen. Es ist doch ein bisschen ein Text, aber der ist für uns heute sehr relevant. Nämlich wollen wir uns heute mit dem ersten Buch Samuel, Kapitel 23, befassen. Das Kapitel begleitet mich schon etwas länger. Es ist jetzt vielleicht kein so typisches Kapitel. Wir denken ja bei König David, also darum geht es um König David, erstmal so vielleicht an die Geschichte mit David und Goliath oder seine Salbung oder so. Und dieses Kapitel ist vielleicht ein wenig weniger bekannt, aber ich denke trotzdem, dass wir daraus sehr viel lernen können. Ja, ich habe heute 5 Punkte, die wir uns da heute ein bisschen raus extrahieren wollen. Und genau, es geht hier um König David. Wir sagen immer König David, aber in dieser Situation ist er noch nicht König, sondern er ist einfach mal nur David. Und David ist ja eine sehr interessante Person in der Bibel. Ja, und ich bin ja als wirklich von Kind auf mit den Bibelgeschichten aufgewachsen und mir ist es dabei damals doch etwas schwer gefallen, mich mit allzu vielen Personen in der Bibel so wirklich zu identifizieren. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, aber wir erfahren oft nicht so viel über die Person hinter der Geschichte. Und bei König David ist es so, wir haben sehr viele Details. Also sein Leben wird ja sehr detailliert beschrieben. Es geht in der Kindheit los, dann natürlich seine jungen Erwachsenenjahre, dann die Verfolgung von Saul, dann wird er König und so weiter. Und sogar die letzten Worte, die er zu seinem Sohn spricht am Sterbebett, zum Salomo, selbst das ist überliefert. Ja, das heißt, wir haben sehr viel Infos und das macht es für uns auch ein bisschen leichter, uns damit zu identifizieren. Gerade auch, weil er ein sehr interessanter Charakter ist. David ist teilweise ein klassischer Held, der klassische Heldenepos. Manchmal aber ist er auch ein Antiheld, also genau das Gegenteil. Er ist ein Mann mit Fehlern, der trotzdem andererseits auch sehr viel richtig gemacht hat. Und das Wichtigste, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, und das ist sehr bemerkenswert, denn er ist der einzige Mensch, beziehungsweise Mann, wenn wir genau sein wollen, über den das in der Bibel gesagt wird. Wir wollen mal das Kapitel lesen, 1. Samuel, Kapitel 23. Wir lesen es einmal komplett durch, damit wir einmal ein bisschen Kontext bekommen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer David sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollen wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Da befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei, und so rettete David die Bewohner von Keila. Es geschah aber, als Abjata, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem Priester Abjata, bring das Ephod her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Und der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machte David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen aus Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab, gegen ihn auszuziehen. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und er blieb im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Ziph. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat es erkannt, dass es so ist und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Aber die Ziphiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten, hält David sich nicht bei uns auf den Bergfesten verborgen in Horesha, auf dem Hügel Hachila, der südlich von Jeschenom liegt? Und nun, o König, wenn du geneigt bist, herabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Und Saul entgegnete, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und passt genau auf, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück. So werde ich mit euch gehen und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon in der Steppe südlich von Jeschenom. Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Und als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen, da kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, denn die Philister sind ins Land gefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Sela Machlekot. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du ja, uns auch dieses Lebensbild von König David überliefert hast und dass wir daraus auch viel lernen können. Schenk uns jetzt doch auch ja, das Verständnis für dein Wort, dass du es uns aufschließt, wo wir deinen Geist dazu brauchen und ja, dass es uns wirklich, wie vorhin schon gebetet wurde, auch verändern darf. Amen. Gut, jetzt haben wir viel Text, viel Geschichte, aber ich finde es immer ganz hilfreich, erstmal alles wirklich zu lesen, um mal den Überblick zu bekommen, ja, worum geht es denn hier überhaupt? Ich bin ja auch ein großer Freund der Geschichte und ich denke gerade auch bei diesen Geschichten ist es immer wichtig, dass wir uns ein bisschen so den historischen Kontext in den Kopf rufen. König David lebte ungefähr, man sagt so circa 1000 vor Christus. Man kann das relativ gut datieren. Und 1000 vor Christus, da sind wir in der späten Bronzezeit. Also späte Bronzezeit, ein paar hundert Jahre später kam dann schon die Eisenzeit. Ja. Die Bronzezeit, die war geprägt, dass eben Bronze eingeführt wurde. Ja. Also man hat da eben Kupfer und Zinn zusammengemischt, eine Legierung gebildet und dadurch hatte man dann dieses neue, bessere Metall. Und das hat sich natürlich auf die Gesellschaft sehr prägend ausgewirkt. Wir hatten technologische Fortschritte, die es so damals noch nicht gegeben hatte vorher. Das heißt, einmal hat die Landwirtschaft deutlich bessere Werkzeuge herstellen können und die Landwirtschaft hat die Produktivität steigern können. Die haben zum Beispiel schon Felder bewässert damals. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Dann wurden noch erste städtische Anlagen gebaut. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit heute, aber die ersten städtischen Anlagen. Und auch das Kriegswesen hat sich weiterentwickelt, ja, weil jetzt zum Beispiel auch sowas wie Schwerter hergestellt werden konnten oder Kriegswagen, ja, mit Pferden vorne, das gab es vorher auch noch nicht. Es entwickelten sich auch erste komplexe Handelsnetze, das ist auch ganz spannend. Wir lesen, dass er zum Beispiel auch am Ende von Davids Leben, wo er dann schon Handel treibt, um Materialien zu beschaffen für den Tempelbau oder bei Salomo, das sind genau solche Handelsnetze, die hier gemeint sind. Und auch Die hierarchischen Strukturen in Gesellschaften entwickeln sich. Wir haben schon Schriftsysteme, wir haben erste Verwaltungsapparate. Also deswegen wundern wir uns auch hier wenig, wenn wir hier wirklich von dieser Stadt Keila zum Beispiel lesen. Genau da kommt das eben her. Und in dieser Zeit lebt jetzt eben König David und man kann sein Leben eigentlich, wie wenn man so ein Buch schreiben würde, in so mehrere Kapitel untergliedern. Die sind nicht alle gleich lang oder gleich ausführlich beschrieben, aber diese Kapitel, ich würde das mal so einteilen, wir haben Kapitel 1, das ist mal so die Kindheit, seine Jugend, ja, wie er der Hirte ist und da erstmal aufwächst. Und das würde ich sagen, das endet dann damit, dass er wirklich da zum König gesalbt wird vom Propheten Samuel. Die nächste Periode, das ist so, ich würde sagen, so, das geht los bei Kampf gegen Goliath, der ist dann noch sehr jung und dann ist das seine Periode, wo er bei Saul am Königshof lebt. Die nächste Periode ist dann eigentlich die dramatischste oder eine der dramatischen in seinem Leben und zwar die Periode der Flucht vor Saul. In dieser Periode befinden wir uns jetzt. Danach kam dann noch, dass David wirklich König wurde, aber erstmal über Juda, also noch gar nicht über ganz Israel. Das hat dann auch nochmal 7,5 Jahre gedauert circa. Und dann das letzte Kapitel, seine Regierungszeit über das Volk. Wir sind jetzt eben hier in dieser Periode, David flieht vor Saul. Das war ein permanentes Auf und Ab, ein permanenter Angstzustand, kann man eigentlich schon sagen, während dich der mächtigste Mann des Landes verfolgt. Das liest man leicht, ja, aber das muss man sich echt mal vorstellen. In der aktuellen Situation hier im Kapitel 23 ist es auch mal ganz sinnvoll, wenn wir mal ein Kapitel zurückblicken. Ja, wie hat sich das denn entwickelt? Denn auch die Intensität, mit der Saul diese Verfolgung betrieben hat, hat sich gesteigert, kann man so sagen. Im Kapitel 22, da lesen wir nämlich, dass Saul zum Beispiel die Priester von Nob alle ausgelöscht hat, genauso wie die Stadt, einfach weil sie David ja praktisch unterstützt hatten. Ja, und damit hat sich Saul betrogen gefühlt und er hat dann komplett irrational diese ganze Stadt niedergemetzelt. Und wir sehen also, Saul ist hier schon wirklich in einem sehr schlimmen Stadium eigentlich. Wir lesen jetzt hier im Anfang des Kapitels über die Stadt Keila. Die Stadt Keila, die taucht schon mal früher in der Bibel auf, nämlich im Buch Josua. Nämlich Josua 15, Vers 44. Und da war diese Stadt eigentlich dem Stamm Juda zugeteilt worden. Jetzt hier, in diesem Kapitel, war das aber eigentlich kein wirkliches Gebiet vom Volk Israel, sondern es war eigentlich so ein Grenzgebiet, wo die Grenzen zwischen dem Volk Israel und den Philistern oftmals so ein bisschen verschwommen sind. Das war umkämpft, das war nicht ganz klar, wo gehört das hin. Und wir lesen aber schon, sie war irgendwie befestigt mit Toren und Riegeln, also das muss schon so eine eigenständige Stadt gewesen sein. Und die Philister sind jetzt eben raufgezogen, wir lesen das ja von der Stadt Gath und haben eben hier die Tennen geplündert. Ja, die Tennen, das würde man heute sagen, das sind sogenannte Soft Target, ja, das kann man leicht angreifen und die Auswirkungen sind natürlich schwerwiegend gewesen, denn Tennen, das steht für Nahrung und wir kennen alle, glaube ich, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja, und die physischen Bedürfnisse, Nahrung, das ist natürlich ganz unten und wenn ich das angreifen kann, dann ist das natürlich verheerend für eine kleine Gesellschaft wie diese Stadt Keila. Und es führt mich jetzt mal zum ersten Punkt der heutigen Predigt und der lautet, es lohnt sich immer, nach dem Willen Gottes zu fragen. In Vers 1 lesen wir, dass David jetzt davon erfahren hat. Also man hat ihm davon berichtet, schau mal her, die Philister greifen jetzt immer wieder diese Stadt an und terrorisieren die praktisch. Ja, da geht es um ihre Existenz. Ich finde es ganz spannend, dass David das nicht egal ist, weil man könnte jetzt erstmal sagen, der Mann hat gerade erstmal andere Probleme, als sich irgendwie um irgendeine Stadt zu kümmern, die eh im Grenzgebiet liegt und die sind ja auch selber schuld, wenn sie da siedeln. Nein, David hat doch auch hier in der Phase, wo er noch nicht König ist, trotzdem schon ein Herz für sein Volk. Also man sieht, es lässt ihn nicht kalt. Und hier sehen wir auch einen tollen Charakterzug von David, wo er uns ein Beispiel ist. Er macht es nicht in seinem Übermut, sagt, okay, in seinem Aktionismus, dann helfen wir denen jetzt. Sondern sein erster Schritt ist, er fragt den Herrn, er fragt seinen Gott und König. Was soll er denn jetzt eigentlich tun? Er befragt den Herrn. Wir lesen das in diesem Kapitel mehrfach. Deswegen habe ich auch das ganze Kapitel gelesen, weil wir das immer wieder sehen. Er fragt den Herrn, er fragt den Herrn. Und es ist auch irgendwie ganz schön, dass wir immer wieder diese Interaktion sehen. Ja? Er fragt den Herrn und der Herr antwortete. Und er fragt den Herrn und der Herr antwortete. Ist toll. David ist uns hier deswegen ein Vorbild, weil er jetzt Gott nicht nur in Nöten um Rat gefragt hat, sondern auch hier einfach, weil David war jetzt hier zwar in genereller Not irgendwie okay, er ist auf der Flucht vor Saul, aber jetzt in der Situation hätte er auch eigentlich mal so handeln können. Man hätte es ihm jetzt vielleicht gar nicht übel genommen. Aber nein, er befragt sehr, sehr häufig, fragt nach Gottes Willen. Und diese Antworten Gottes, die sehr klar uns hier erscheinen, ja, die geben David eine unglaubliche Handlungssicherheit. Wir lesen das generell in der Bibel, wir lesen das nicht nur hier im Buch Samuel, dass Gott gefragt wird, sondern das erstreckt sich durch die ganze Bibel. Und da finde ich das mal sehr spannend, dass da eigentlich grundsätzlich Segen drauf liegt. Egal wie dann Gottes Entscheidung ist, ja, das heißt, ja, mach es nicht oder warte, es liegt Segen drauf. Und da habe ich mich gefragt, warum möchte Gott denn gefragt werden? Warum ist Gott das wichtig? Und das ist eine Frage, die vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich fange mal erst aus der menschlichen Perspektive an. Wir Menschen, wir sind ja auch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und interessanterweise wollen auch wir Menschen gerne gefragt werden. Mir vorhin erzählt, wir haben ja geheiratet und das heißt, du ziehst ja dann auch zusammen. Ja? Und da muss man sich da trotzdem erstmal so ein bisschen einleben in so eine Ehe. Ja? Das ist eine neue Situation und wir haben eine sehr liebe Schwester in unserer Gemeinde, das ist die Gerda, das ist ja schon im hohen Alter, würde ich sagen, und die schenkt gerne mal Schokolade her. Und dann hat uns eben besagte Gerda so eine Tafel Schokolade geschenkt und am Abend waren wir mal langweilig oder tagsüber und ich habe diese Tafel Schokolade dann einfach aufgegessen. Ja? Und ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und dann haben wir am Abend auf der Couch gesessen und meinte Katja, ja gut, ich hole mir noch ein bisschen Schokolade. Und dann waren die Augen natürlich groß, denn als die Schublade geöffnet wurde, war die Schokolade weg. Dann hat sie auch gesagt, schau her, du hättest mich ja zumindest fragen können. Es ist ja nicht schlimm, dass du es gegessen hast, aber du hättest mich ja zumindest fragen können. Weil es war ja unsere Schokolade. Ja? Und so ist es bei uns Menschen, auch wenn das jetzt eine total triviale Geschichte ist. Ja, auch wir Menschen wollen gerne gefragt werden, wenn Leute sich was ausleihen von euch oder wie auch immer, weil wir Menschen Beziehungen zueinander haben. Und das ist ein vielleicht schon sehr vereinfachtes Bild auf die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Fragen ist eine Form der Kommunikation. Und Gott will ja auch diese Beziehung zu Menschen. Wir lesen es zum Beispiel im 1. Korinther 1, Vers 9. Das ist ja auch ein sehr schöner Vers, da steht drin, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Und wir dürfen ja wissen, dass Gott uns Menschen liebt, jeden Einzelnen. Das ist ja das, was für uns unbegreiflich ist. Und das Beste für uns will. Und dass Gott wirklich einen Plan hat für unser Leben. Und wir wollen ja auf diesem Weg auch wandeln. Und das heißt, das können wir nur, wenn wir nach dem Willen Gottes wirklich fragen. Wir haben alle einen Auftrag von Gott. Das lesen wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10. Das ist sehr zentral. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Gott hat für uns Werke vorbereitet und das ist praktisch der Plan und wir sollen jetzt in diesen Werken wandeln. Und das heißt ja auch Bekehrung. Das ist ja ein Wort, wenn wir sagen, okay, hat er sich schon bekehrt? Ja, sind wir bekehrt? Bekehrung heißt Umkehr von den eigenen Wegen und damit auch eine natürlich Hinwendung zu Gottes Wegen. Ich drehe mich praktisch einmal um 180 Grad. Das heißt, ich will ja das tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Und das heißt, wenn ich das wirklich tun will, dann muss ich nach Gottes Willen fragen. Und genau das will ja auch Gott. Stellen wir die nächste Frage. Okay, wenn wir jetzt nach Gottes Willen fragen, wie erkenne ich dann, was Gottes Wille ist? Weil wir haben ja vorhin gesehen, okay, bei David war das so, er fragte Gott und der Herr antwortete. Und er fragte Gott und der Herr antwortete. Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Die offensichtliche Antwort, ich glaube, die kennen wir alle, ja. Erstmal aufrichtig im Gebet danach fragen und dann muss ich natürlich auch bereit sein zu handeln, ja, und die Konsequenzen von Gottes Reden in wirklich in Kauf zu nehmen. Wenn ich sage, naja, schon irgendwie so das Gefühl, dass Gott es von mir will, aber ich mache das jetzt, glaube ich, doch nicht. Es ist nicht so ganz aufrichtig. Ich finde es ganz hilfreich, wenn wir das in zwei Punkte splitten. Gottes Wille, ich sage einmal, gibt es einmal diesen Gott, also der Makrowille Gottes für unser Leben, das heißt der große, übergeordnete Wille, und dann den Mikrowillen Gottes, das heißt in einer ganz bestimmten Situation. Finde ich, muss man ein bisschen auseinander dividieren. Erstmal, was meine ich mit diesem Makrowillen Gottes? Das ist der Wille Gottes, den wir ganz klar aus der Bibel entnehmen können. Ja, Gottes Plan grundsätzlich für uns als seine Kinder. Das heißt, wir sollen mal auf jeden Fall Jesus ähnlicher werden. Ja, in unserem Leben, wir sollen uns von Gott verändern lassen, sollen wachsen in der Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess, hoffentlich. Und natürlich auch seinem Wort gehorsam sein. Das ist ein Wille Gottes. Ja? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, hat Jesus gesagt. Das ist auch mal ein Brett, die Aussage. Dann natürlich der Missionsbefehl. Das ist Gottes Wille für uns als Menschen, dass wir Menschenfischer sind und andere in irgendeiner Art und Weise zu Gott führen. Frucht bringen, der Familie vorstehen, Gott loben, Gott preisen, Gott Ehre bringen. Das könnte man jetzt noch fortsetzen. Also ihr seht, worauf ich hinaus will. Das ist der Makrowille Gottes für unser Leben und den können wir klar erkennen, wenn wir in die Bibel reinschauen. Und dann gibt es eben noch diesen Mikrowillen. Ja? Das heißt, wir sind in irgendeiner Lebenssituation und wir wissen nicht, wie soll ich mich da entscheiden. Also unmittelbare, konkrete Entscheidungen. Und ich denke, auch hier dürfen wir einmal natürlich auf die Bibel zurückgreifen. Ich hatte das schon oft in meinem Leben, dass ich mich da Dinge gefragt habe und habe gesagt, Herr, zeig mir einfach, was da in dieser Situation dein Wille ist. Und da hat mir Gott Bibelstellen gegeben, die mich angesprochen haben. Ja? Es kann natürlich aber auch sein, dass ich im Gespräch mit anderen Gläubigen da Hinweise bekomme, die mir helfen können. Das könnte auch sein. Wir sehen auch manchmal immer noch, dass Gott manchmal, selten bei uns, aber zum Beispiel eher in muslimischen Ländern oft durch Träume spricht, gerade wenn die Leute vielleicht nicht Zugang zur Heiligen Schrift haben. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Gott einem in gewissen Situationen einfach Gewissheit und Handlungssicherheit gibt. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht viel Zeit hat und es einfach sehr schnell entscheiden muss. Wir haben ja auch den Heiligen Geist. Die Grundregel ist aber, egal ob Mikro- oder Makrowille Gottes für unser Leben, je näher ich Gott bin, das heißt, je besser meine Beziehung zu Gott ist, umso leichter werde ich mich in dieser Hinsicht tun und umso besser werde ich auch Gottes Stimme hören können. Ich bin ja noch damals in meiner Schulzeit im Gymnasium in den Genuss von dem großen Latinum gekommen. Ja, also wir hatten wirklich noch 6 Jahre Latein. Kann ich übrigens empfehlen, es ist sehr allgemeinbildend. Und wenn man jetzt Lateinunterricht hat, dann beschäftigt man sich zwangsläufig auch sehr viel mit der griechischen Mythologie. Das fand ich immer sehr spannend, weil die griechische Mythologie sehr viel aussagt über die damalige Kultur, das damalige Weltbild und auch das Gottesbild der damaligen Leute. Und das zeigt auch sehr viel über die Sündhaftigkeit von uns Menschen. Auch damals im Griechenland, in der griechischen Kultur, haben Leute nach dem Willen der Götter gefragt. Und zwar war das damals ganz bekannt, das Orakel von Delphi. Ich weiß nicht, wem das von euch ein Begriff ist, ja, das Orakel von Delphi. Delphi war eine Stadt, das war ein Ort und da war eben eine Art Tempel. Und da sind die Leute dann hingepilgert, wenn sie wissen wollten, okay, wie ist denn jetzt da der Wille der Götter für mein Leben? Das Problem war, die mussten erstmal hinreisen. Dann war das natürlich mit Kosten verbunden. Ja, man musste die Priester einfach bestechen. Und hat ihnen dann Geld gegeben und vielleicht noch andere Gaben mitbringen und dann haben sie dir vielleicht eine Antwort gegeben, die meistens sehr interpretativ war. Und selbst dann hast du noch nicht gewusst, okay, wollen die Götter jetzt aber was Gutes für mich oder was Schlechtes, weil die Götter wollten die Menschen ja auch oft betrügen. Und trotzdem haben die Leute das auf sich genommen, dahin zu reisen, um nach dem Willen der Götter zu fragen. Jetzt vergleichen wir das mal mit heute. Wir haben heute eine ganz andere Stellung. Wir können jederzeit Gott um seinen Willen fragen. Wir müssen nirgendwo hinreisen, wir müssen Gott auch nicht bestechen. Und wenn uns Gott seinen Willen sagt, dann dürfen wir wissen, dass Gott das Beste für uns im Sinn hat. Auch wenn es nicht immer unser, also vielleicht das ist, was wir wollen, aber es ist das Beste für uns. Und dann ist die Frage, nutzen wir dieses Privileg oder nutzen wir es nicht? Die Bibel warnt außerdem, sich davor auf den eigenen Verstand zu verlassen. Ja, das ist ein ganz bekannter Vers in Sprüche 3 oder zwei Verse in Sprüche 3, 5 bis 6. Da steht drin: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. David fragt nach dem Willen Gottes und es zeigt auch irgendwie seine demütige Haltung und seine Beziehung, die er zu Gott hatte, dass er wirklich dann nahe an Gott war und selbst in diesen Entscheidungen einfach wissen wollte, was will Gott von mir. Und das heißt, die Anwendung für uns ist, es lohnt sich immer, nach dem Willen Gottes zu fragen, ganz egal, wie die Antwort Gottes ausfällt. Wenn sie heißt, manchmal heißt sie ja, manchmal heißt sie nein, manchmal heißt die Antwort warte. Und selbst wenn Gott gar nicht antwortet, ist das trotzdem für mich gut, nach seinem Willen zu fragen, denn dann sollte ich mich fragen, warum schweigt denn Gott? Gut, wir gehen weiter zum Punkt 2 und den nenne ich: Sei mutig beim Treffen von Entscheidungen. Auch hier ist uns David ein Vorbild. Wir schauen zurück in den Text und zwar ab Vers 2. Also er hat jetzt den Herrn gefragt, soll ich jetzt hingehen und dieser Stadt helfen? So, jetzt sagt Gott, ja, er soll es machen, also zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. So, und jetzt hat David erstmal dann trotzdem ein Problem, weil seine Männer stellen sich hier erstmal gegen ihn. Das ist erstmal schlecht. Ja, das heißt, er hat ja nur diese Leute. Er hat kein Backup, wie man heute sagt. Und trotzdem nimmt David ihre Bedenken erstmal ernst. Er übergeht es nicht einfach. Das zeigt auch seine Qualitäten als Führungsperson, dass er auf das hört, was die Leute ihm sagen. Er hört aber trotzdem jetzt erstmal nicht auf seine Angst, sondern er sagt, okay, dann befragt er eben nochmal den Herrn. Gut, das heißt, er befragt nochmal den Herrn und Gott ist geduldig, ja, und von großer Güte, wie wir aus dem Alten Testament wissen, und Gott antwortet erneut und bestärkt David. So, jetzt muss David abwägen. Gottes Antwort und der Support seiner Männer, die Unterstützung seiner Männer. Er wählt Gottes Antwort und er geht mutig voran. Man muss sich das vorstellen, ja, das war ja keine leichte Entscheidung. Heute haben wir Krankenhäuser, wir haben heute alles Mögliche. Wenn du dir damals ein Bein gebrochen hast, warst du für immer ein Krüppel. Also das heißt, du hattest viel weniger Spielraum für Fehler oder Unfälle oder gar im Krieg bei Verwundungen. Trotzdem geht er eben hin und man sieht auch hier, ja, manchmal bekommt man auch Anfechtung aus den eigenen Reihen. Ja, und vielleicht nicht immer die Unterstützung, die man bekommt, aber David ist hier, glaube ich, auch ein Vorbild, denn man sagt ja, Furcht oder Panik ist ansteckend. Das sehen wir zum Beispiel immer, wenn Massenpaniken entstehen in Stadien oder so und Leute sich dann tottrampeln, weil Panik ansteckend ist. Das Gute ist, Ruhe und Gottvertrauen ist auch ansteckend. Und dann ist die Frage, was kommuniziere ich als Christ? Es gibt nämlich ein sehr gutes Sprichwort aus dem Bereich der Kommunikation, das lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Es ist egal, was du tust, ob du schweigst, ob du redest, ob du laut bist, du kommunizierst mit allem. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich arbeite ja im Bereich Personalwesen und ich muss sehr viele Bewerbungsgespräche mit Bewerbern führen. Und wenn ich so ein Bewerbungsgespräch habe, ich finde das immer ganz lustig, also meistens weiß man es ja, auch eine Statistik übrigens, nach 15 Minuten treffen die meisten ihre Entscheidung bereits. So. Und man achtet auf alles, wie ist der Bewerber angezogen, wie hat er sich vorbereitet, wie artikuliert er sich, wie antwortet er, wenn ich ihm vielleicht ein bisschen Druck auf ihn ausübe. Ja? Man kommuniziert mit allem, mit Gestik, mit Mimik, mit Tonalität. Und es ist auch wichtig, als Christ zu wissen, was kommunizieren wir nach außen, vielleicht zu anderen Christen, zu unserem engen Familienkreis, zu unseren Arbeitskollegen, wie wir es vorhin gehört haben. Denn wir kommunizieren immer. Kommunizieren wir Angst oder kommunizieren wir Gott vertrauen. Gott befähigt zum Handeln, Klammer auf, wenn ich nach seinem Willen frage. Also wir sehen, es sind auch teilweise Konsequenzen. Und wir sind ja geschaffen zu guten Werken und deswegen dürfen wir hier auch einfach mutig sein. David trifft jetzt hier die Entscheidung, ja, er ist mutig, obwohl er erstmal da von seinen Männern ein bisschen Widerstand hat und geht nach vorne. Er ist ein mutiger Mann. Und wir lesen das sehr, sehr oft in der Bibel. Und wichtig ist, dass wir wissen, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Furcht. Mut heißt, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, obwohl man Angst hat. Das gute Beispiel ist da zum Beispiel, ja, die Titanic, das größte Schiff, was damals hier gebaut wurde, wir kennen die Geschichte, ein Riesenschiff und es wird praktisch aufgeschlitzt von einem kleinen Eisberg. Und es gab zu wenig Rettungsboote. Das heißt, viele, viele, die gestorben sind bei diesem Unglück, waren Männer, weil die Frauen und Kinder praktisch auf die Boote konnten, hat man sehr viele retten können, aber viele Männer mussten auch auf dem Schiff bleiben. Und ich glaube nicht, dass die das gerne gemacht haben. Ich glaube auch, dass die Angst hatten zu sterben im eiskalten Wasser. Ja. Aber Mut bedeutet eben, Entscheidungen zu treffen, trotz Angst. Gut, David führt das jetzt aus, er greift die Stadt an, er siegt. Und jetzt hat er dann natürlich auch einen Vorteil, denn er hat da erstmal Schutz natürlich. Ja, er tut was Gutes und hat Schutz, er verschwindet erstmal aus Sauls Fadenkreuz, das ist natürlich toll. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt in dieser Predigt und den habe ich genannt, tue Gutes, ohne Dank zu erwarten. So, das ist natürlich jetzt hier schon eine bittere Pille, die David hier lernen muss. Erstmal, er hilft diesen Leuten aus komplett freien Stücken und erwartet nichts. Gut, er lebt dann da halt natürlich. Und jetzt passiert das Traurige, dass Saul trotzdem irgendwie erfährt, dass David in dieser Stadt eben ist. Wir wissen nicht genau, wer ihn da verraten hat oder aus welchen Beweggründen. Aber er wird verraten. Ja, Saul erfährt es und jetzt hat David vielleicht gerade einmal so durchatmen können. Ja, jetzt bin ich endlich in dieser Stadt, ja, und nicht in der Wüste. Und dann wieder direkt verraten von den Leuten, denen er Gutes getan hat. Vielleicht ist euch das auch wohl irgendwo passiert jetzt in einer anderen Situation. Das tut natürlich sehr weh. Ich denke, das muss für David ein schlimmer Rückschlag gewesen sein. Denn er muss jetzt sofort seine Strategie ändern. Aber auch hier sehen wir wieder, okay, das Erste, was er macht, ist, er fragt nach Gottes Willen. Er fragt wieder Gott. Und Gott bestätigt ihm, ja, diese Leute werden dich ausliefern, ja, Saul kommt her, sprich auf gut Deutsch, du musst hier weg, sonst ist es bald vorbei. Und hier sehen wir auch wieder Davids Größe, ja, er rächt sich jetzt nicht an der Stadt, an den Unschuldigen und metzelt diese Stadt nieder, wie zum Beispiel Saul das getan hatte, sondern er geht einfach. Auch das ist für uns eine wichtige Anwendung, ja, wenn wir zum Beispiel ins Neue Testament reinschauen, Jakobus 4, Vers 17, da steht drin, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist natürlich herb, gell? Weil oftmals wissen wir sehr genau, wo wir Gutes tun könnten, aber oftmals bleibt es eben beim Konjunktiv. Ja, wir könnten das tun, aber ob wir es dann oft tun, ist natürlich die Frage. Jesus geht hier noch einen Schritt weiter. Wenn wir mal reinschauen in Lukas 6 zum Beispiel, sehr herausfordernde Stelle, aber sehr wichtige Stelle, Lukas 6, und zwar die Verse 33 bis 35. Ich lese es einfach mal vor, da spricht praktisch Jesus. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Und jetzt kommt das Wichtige, die Aufforderung. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und jetzt die Verheißung. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist natürlich hartes Brot. Ja, das heißt, es ist nicht nur eine Option für uns, denen Gutes zu tun, wo wir wissen, da kommt wahrscheinlich nichts zurück. Ja, oder da kommt vielleicht sogar Undank zurück oder was noch Schlimmeres. Ja, und trotzdem genau das sollen wir tun, weil wir uns nur dadurch von der Welt abheben. Wie sind wir denn sonst anders von denen, die nicht mit Gott leben, weil die machen das Gleiche. Aber eben diese Verheißung, ja, unser Lohn wird groß sein, nur kommt der dann erst im Himmel. Das heißt, wir sollen alles für Gott tun, ohne erstmal von Menschen was zu erwarten, und das ist oft ein bisschen schwer, ja. Und wir sehen auch, was für ein gutes Investment das ist. Ja? Weil wenn Gott sagt, er wird ein großer Belohner sein, dann dürfen wir das uns zu Herzen nehmen. Und das ist komplett konträr zu dem, was die Gesellschaft uns heute sagt, wo die Gesellschaft sagt, du musst erstmal auf dich schauen, du musst erstmal schauen, dass bei dir alles passt, sei klug, die Leute nutzen dich doch eh nur aus. Und grundsätzlich haben sie da auch recht. Ja? Wenn man jetzt aber die Bibel hat, wissen wir, okay, Gott sieht das ganz anders. tue Gutes, ohne etwas zu erwarten. Ich habe jetzt nur eine Frage an dich oder zwei. Geh einfach mal in dich, und ich habe das auch tatsächlich bei mir getan, geh mal in dich und frag dich, wann hast du denn zuletzt jemandem etwas Gutes getan, ohne dass du da irgendwas erwartet hast? Wirklich gar keine Erwartungen. Ist ein kleines Dankeschön oder so ein bisschen ein Schulterklopfen oder Ehre oder was auch immer, eine Gegenleistung. Wann hast du zuletzt etwas Gutes getan, ohne etwas zu erwarten? Wenn du jetzt keine Antwort drauf hast, dann will ich eine zweite Frage stellen, die du für dich beantworten solltest. Wann willst du es tun? Sonst bleibt es so ein unkonkretes, hey, lass mal was zusammen machen, irgendwann. Der vierte Punkt in der Predigt: In schweren Zeiten brauchen wir starke Freunde. Ich beziehe mich hier vor allem auf diese Verse 14 bis 18. Ja, wir lesen, okay, David hat jetzt diese erste Phase überstanden, er ist wieder in der Ausgangsposition, er ist wieder in der Wüste und er versteckt sich wieder. Und jetzt kommt Jonathan ins Spiel, der Sohn Sauls, der älteste Sohn, also praktisch würde man heute sagen, der Thronfolger. Und er geht jetzt hin und sucht David auf. Ich finde es irgendwie so witzig, dass hier einfach steht, ganz trocken, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha. Also wie würde so eine kleine Wanderung machen. Ja, der ist einfach hingegangen. Durch die Wüste, ist er lebensfeindlich, der musste erstmal rausfinden, wo ist denn dieser Mensch. Aber offensichtlich hatte er ein besseres Netzwerk als der Saul, denn er hat ihn gefunden. Und dann stärkt er ihn in Gott, finde ich auch sehr spannend. Es nicht steht, er stärkte ihm und sie verbrachten einen netten Abend, sondern er stärkte seine Hand in Gott. Das heißt, diese geistliche Komponente der Stärkung ist ganz entscheidend. Freundschaft ist ein wiederkehrendes Thema in der Bibel. Ja, das finde ich sehr interessant. Ich habe neulich einen Podcast gehört. Ich höre gerne Podcasts, wo kann man sich einfach nebenbei ein bisschen bilden. Und da wurde gesagt, dass viele Männer gerade ab 40, 45 angeben, ihr bester Freund ist die Frau. Und dass das ein Riesenproblem ist, weil praktisch viele Männer, sehr viele erwachsene Männer im mittleren Alter praktisch keine Freunde mehr haben heutzutage. Frauen tun sich da ein bisschen leichter, ja, aber Jesus ist uns da auch ein Vorbild. Ja. Jesus hatte auch einen Freund, nämlich zum Beispiel wen? Wer weiß es? Lazarus, habe ich es gehört, sehr gut. Zum Beispiel Lazarus, er war ein Freund Jesu. Einfach schön. Und ich denke auch, wir brauchen Freunde. Ja. Die wichtigste Form der Therapie ist die Gesprächstherapie. Das heißt, zwei Leute reden. Der eine erzählt dem die Probleme. Und wir wissen heute, allein wenn du Sachen formulierst, ja, hilft dir das schon, sie zu verarbeiten. Natürlich schwierig, ja, wenn man keine Freunde hat. Ich sage immer, es gibt zwei Arten von Freunden. Ich nenne es die 4-Uhr-Freunde und die 16-Uhr-Freunde. Ja, die einen Freunde, die kannst du um 16 Uhr anrufen, dann kannst du dich auf ein Bier treffen oder kannst mal, keine Ahnung, auf den Berg gehen. Ja, und dann hast du die Freunde, wo du weißt, jetzt ist es wirklich brenzlig, die kannst du auch um 4 Uhr nachts anrufen und die sind dann noch für dich da. Es ist ganz wichtig, solche Leute zu haben. Ja, und Jonathan hier in dem Beispiel, den würde ich als so einen klassischen 4-Uhr-Freund bezeichnen. Wichtig, 4-Uhr-Freunde als Christen, das können nur Freunde sein, die auch die gleiche Grundlage haben. Und damit meine ich den Glauben. Jonathan bringt hier Opfer. Er ist ein sehr guter Freund. Und das ist für uns auch ein Vorbild, wenn wir uns fragen, jeder will ja Freunde haben, aber wie kann ich ein guter Freund sein? Jonathan, Top-Beispiel. Jonathan, er bringt hier viele Opfer. Das heißt, die Freundschaft zu David, die kostet ihn was. Erstmal natürlich der Weg und so weiter, aber vor allem, er stellt sich gegen seinen eigenen Vater. Also komplett. David war der größte Feind Sauls, obwohl David nie was getan hat gegen Saul. David hat immer gesagt, das muss Gott regeln. Jonathan stellt sich praktisch hinter David und damit gegen seinen Vater. Außerdem, wie wir hier lesen, sagt er zu David, ja, dass er akzeptiert und er erkennt Gottes Willen für Davids Leben an und sagt, du wirst König sein und nicht ich. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Trotzdem, ja, Jonathan auch, tragisches Leben eigentlich. Ja, man würde heute vielleicht sagen, ja, die Guten sterben immer. Und so war das auch bei Jonathan. Jonathan war einer von den Guten und ist trotzdem gestorben. Ja, und das ist für uns oft schwer nachzuvollziehen. Warum lässt Gott es zu, so einen guten Mann dann da sterben zu lassen, auf eine Art, ja, man würde heute sagen, eine sinnlose Weise, ja, wenn man das die Geschichte kennt. Aber Gottes Plan wird vollzogen, auch wenn wir den nicht immer verstehen. Was wir hier aber lesen, ist, dass Jonathan hier, was das Thema Freundschaft betrifft, wirklich ein Vorbild war. Und auch David, er geht damit richtig um, er nimmt die Stärkung an. Ja, David spielt hier nicht den Harten, sagt, alles gut, alles easy, ich bin jetzt schon lange geflohen, das ziehe ich auch noch weiter durch. Nein, er nimmt diese Stärkung von Jonathan wirklich an und irgendwann geht dann Jonathan, kehrt dann wieder zurück und sie haben eben da diesen Bund geschlossen. Sprüche 17, Vers 17 ist ein wichtiger Vers für Freundschaft. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Da kann man sich gut merken, Sprüche 17, 17. In schweren Zeiten brauchen wir starke Freunde. Und das führt mich zum letzten Punkt der heutigen Predigt und der lautet, Gott lässt seine Kinder nie im Stich. David geht jetzt aus dieser Begegnung gestärkt hervor. Er hat jetzt da wieder, glaube ich, auch Mut gefasst, ja. Und das Drama geht trotzdem weiter. Also seine Lebenssituation verändert sich jetzt nicht plötzlich zum Guten und er wird König, sondern er wird weiter verfolgt und muss um sein Leben bangen. David flieht in eine andere Wüste, er ist also wieder in der Wüste, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Und Saul jagt ihm jetzt danach wieder in Vers 25, er wird wieder verraten, diesmal von anderen Leuten, an denen er nichts getan hat. Und Saul gelingt es sogar, dieses Gebiet, wo sich David aufhält, immer mehr einzugrenzen. Und man sieht auch da, dass Saul David militärisch sehr überlegen ist, er ist einfach beweglicher und er macht dann schließlich so eine Zangenbewegung, ja, um ihn einzuschließen. Das heißt grundsätzlich, wenn hier das noch ein bisschen länger gegangen wäre, dann hätte er ihn gehabt. Trotzdem, kurz bevor Saul David zu fassen bekommt, kommt ein Bote zu Saul und sagt, okay, wir haben erstmal hier Alarmstufe Rot im Land, wir haben gerade ein anderes Problem, die Philister greifen uns an. Das heißt, wenn Saul die Kontrolle über sein Land behalten will, dann muss er das jetzt abbrechen und muss die Priorität woanders hinlegen. Das heißt, er zieht ab und David kommt ganz knapp mit dem Leben davon. Und diesmal hatte er kein Ass im Ärmel, er hatte nichts mehr in der Hinterhand, es wäre aus gewesen. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Es ist oft so, dass dann Christen sagen, ja, das ist wirklich toll, dass wir diese Geschichten haben, aber rettet Gott heute denn immer noch so? Und ich glaube, viele Christen würden erstmal sagen, ja, heute, ich glaube nicht mehr, ja, heute ist Gott irgendwie anders. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott heute immer noch genauso rettet. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute und auch morgen, wie es in dem einen Lied heißt. Ja? Und ich denke, das ist wirklich so. Es ist halt immer sehr situationsabhängig, denke ich. Und ich erzähle mal eine kurze Geschichte von meinem Opa. Mein Opa, der war einer der Menschen, die die nördlichste Russlandfront überlebt haben. Also der wurde auch eingezogen, der war 18 Jahre alt und dann halt 19 und 20. Also der hatte echt lange überlebt. Und als Kind hat mich das natürlich immer auch fasziniert. Und ich habe ihn da viel gefragt und wir hatten eine sehr gute Beziehung und er hat mir das sehr viel erzählt. Mein Opa ist 5-mal verwundet worden und hat mir auch manches gesagt. Und mein Opa war zwar immer ein gottesfürchtiger Mensch, aber ich denke, wirklich bekehrt hat er sich erst im Alter. Also er war lange halt auch in der katholischen Kirche verankert. Und dann hat er mir gesagt, sie waren dann einmal eben ab 42, war das ja nur noch ein Rückzugskrieg in Russland. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, ja, die hatten halt sehr oft Nachschubprobleme und es waren wirklich sehr schwierige Bedingungen. Und dann sind sie in Sibirien einmal in so einem Schneeloch gelegen und sie hatten keine Munition mehr. Und also es waren keine wirklichen Stellungen, es war einfach nur ein Schneeloch. Also sie konnten da einfach nicht raus. Und sie hatten gar nichts mehr. Und dann haben die Russen angefangen, sie praktisch mit Granatwerfern zu beschießen. Also das ist praktisch Steilfeuer. Ja. Und er hat gesagt, er wusste, dass es jetzt bald aus sein würde, weil die wussten, wo die Stellung lag. Und die Russen waren sehr gut darin, mit diesen Granatwerfern umzugehen. Und dann hat er gesagt, dann wusste er nicht mehr weiter und er war sogar der Führer seiner Teileinheit und dann hat er gesagt, dann hat er einfach nur noch gebetet, dass Gott irgendetwas macht. Und dann kamen so starke Winde auf, dass die Russen einfach gar nicht mehr getroffen haben. Und er hat gesagt, er weiß, dass das Gott war. Und ich glaube, unsere Situation ist im Alltag natürlich oft eine andere. Wir sind nicht wie David oder wie mein Opa da in dem Krieg. Und ich glaube, dass deswegen Gott auch die Mittel, wie er uns rettet und aus welchen Situationen anpasst. Aber dass Gott fähig ist, so zu retten und dass er es im Notfall tut, ich glaube, das dürfen wir nicht anzweifeln. Denn auch wir wissen, dass Gott Christen niemals im Stich lässt. Sprüche 10, Vers 29. Eine Zuflucht für den, der rechtschaffenen Weges ist, ist der Herr, aber Verderben für die, die Unrecht tun. Frage ist, wo suche ich Hilfe, wenn ich nicht mehr weiter weiß? David sagt in einem seiner Psalmen dann später, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das heißt jetzt nicht, dass alles, was uns passiert im Leben, dass wir das alles immer verstehen oder dass es einfach ist, dass es für uns nachvollziehbar ist und dass wir immer mit einem Lächeln dem entgegengehen, dem wir uns stellen müssen. Aber wir dürfen wissen, wie es in Römer 8, Vers 28 heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich denke, wir fragen uns, okay, warum musste David jetzt durch diese jahrelange Verfolgung gehen? Ja? Und warum müssen auch wir manchmal durch Phasen unseres Lebens gehen, wo wir geprüft werden, wo es nicht einfach ist, wo unsere Zukunft mehr als unklar ist und wir nicht weiter wissen? Aber wie mit allem, ja, wenn unser Glaube nicht belastet werden würde, wenn es keinen Stresstest gibt, ja, wenn es bei dem Auto zum Beispiel keinen Dummy-Test gibt, keinen Crash-Test, man würde nicht wissen, ist der Glaube denn wirklich echt? Ist er stark genug? Und unter Belastung, unter Not, unter Anfechtung, da sehen wir genau das. Ist mein Glaube echt oder ist es einfach nur ein schönes Gefühl und gehe ich vielleicht Sonntag aus Tradition oder aus Gewohnheit in den Gottesdienst? Bin ich ein echter Christ oder ist das alles nur Gerede? Ein Vers, der mich dieses Jahr sehr begleitet hat, seit Januar, ist der Vers Sprüche 21, Vers 31. Ich denke, das ist ein sehr schönes Bild für unser Leben irgendwie. Da steht drin, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber der Sieg ist die Sache des Herrn. Das heißt, wir dürfen mit Gott vorwärts gehen, wir dürfen unser Möglichstes tun, wir dürfen und sollen natürlich auch als Christen fleißig sein, aber das Ergebnis von unserem Leben, das Endprodukt und auch in Situationen, wo wir Gottes Willen nicht verstehen, das hat Gott in der Hand. Und das dürfen wir wissen. Und die Frage ist, worauf ist mein Leben ausgerichtet? Ist es auf Gottes Weg ausgerichtet, auf den guten Werken, die für uns bereitet sind? Oder ist es vielleicht auf eigene Ziele ausgerichtet? Aber wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann dürfen wir wissen, Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Ich schließe mit den Punkten der Predigt nochmal ab, dass wir es uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, wir haben gesehen, es lohnt sich immer, nach dem Willen Gottes zu fragen. Ja, deswegen die Aufforderung an uns, fragen wir nach dem Willen Gottes. Zweitens, wir haben gesehen, wir dürfen mutig beim Treffen von Entscheidungen sein. Gott gibt uns Handlungssicherheit. Und Schritt 3 oder Punkt 3, wir sollen Gutes tun, ohne Dank zu erwarten als Christen. In schweren Zeiten brauchen wir starke Freunde. Deswegen sei ein starker Freund oder eine starke Freundin für dein Umfeld. Und zuletzt, Gott lässt seine Kinder nie im Stich. Amen.